ARD. SWR Kultur. Forum.
Massenmord im Sudan. Was kann die Weltgemeinschaft tun? Am Mikrofon ist Gregor Papsch. Seit 2 Jahren herrscht Krieg im Sudan. Zehntausende Menschen sind gestorben, Millionen auf der Flucht. Zuletzt sorgten Meldungen von Massakern an der Zivilbevölkerung in der Stadt Al-Fasher weltweit für Entsetzen. Menschenrechtler warnen vor einem drohenden Genozid, so wie schon einmal in der Region in Darfur Anfang der 2000er Jahre. Aber all das scheint weit weg. Die Welt sieht auch dieses Mal wieder nur zu, wie gemordet und vertrieben wird. Warum haben die Menschen im Sudan keine Lobby? Wer profitiert vielleicht sogar vom Bürgerkrieg im drittgrößten Flächenstaat Afrikas? Und was muss die Weltgemeinschaft jetzt tun? Wozu ist sie überhaupt bereit? Darüber sprechen wir in diesem Forum hier bei SWR Kultur. Mit dabei ist Hagar Ali, Konfliktforscherin am GIGA-Institut für Global- und Regionalstudien in Hamburg. Mit dabei ist auch der Historiker Roman Deckert. Er ist Sudan-Analyst bei der NGO Media in Cooperation and Transition in Genf. Und ich begrüße die Journalistin Andrea Böhm von der Wochenzeitung Die Zeit. Frau Böhm, Sie haben als Korrespondentin aus vielen Ländern der Welt berichtet, darunter von vielen Kriegsschauplätzen. Wie sehr schockieren Sie die Bilder und Nachrichten jetzt gerade aus dem Sudan?
Naja, die schockieren mich gut, wie mich alle Bilder oder auch konkreten Erfahrungen schockiert haben. Aber in dem Fall ganz besonders, weil es wirklich ein möglicher Genozid, aber jedenfalls ein Menschheitsverbrechen mit Ansage ist. Gerade die Stadt Al-Fasher, die, ich glaube, 18 Monate lang von einer der Kriegsparteien, der paramilitärischen RSF, belagert worden, also ausgehungert worden ist. Es gab unzählige Warnungen von Experten, von Menschen aus der Stadt, aber auch im Rahmen der UN, was passieren würde, sollte die tatsächlich von den Paramilitärs eingenommen werden. Und wir sehen jetzt, was passiert. Und dass da keinerlei Initiative, keine durchschlagende Initiative gekommen ist bislang, das schockiert mich doch. Und wir haben halt auch krasse Bilder, die man von vielen anderen Konfliktschauplätzen, Kriegsschauplätzen so nicht hat.
Sie haben gerade in der Zeit gewarnt, dieser Krieg findet nicht irgendwo statt, sondern auf unserem benachbarten Kontinent. Müsste er uns mehr angehen, auch wenn wir ihn nicht unmittelbar zu spüren bekommen?
Naja, natürlich müsste er uns mehr angehen. Gerade der Sudan ist ein Schlüsselland für Ostafrika, für auch das ganze große Gebiet rund um das Horn von Afrika. Ich will nicht immer wieder darauf verweisen, was neue Fluchtbewegungen bedeuten könnten, weil es geht ja hier nicht nur um Flüchtlinge, die sich inzwischen auch auf den Weg nach Europa machen, sondern ein komplett destabilisierter und kollabierender Sudan ist für die ganze Region, aber dann letztlich auch für Europa, kann verheerende Folgen haben.
Hagar Ali, von der schlimmsten humanitären Katastrophe der Welt spricht die UN. Die Hilfsorganisationen sind völlig überfordert. Es fehlt an allem. Aber anders als der Krieg in Gaza oder in der Ukraine findet der Krieg im Sudan hierzulande kaum Aufmerksamkeit. Nicht nur die Politik hält sich bedeckt. Es gibt auch keine Demos, keine Kundgebungen. Warum eigentlich nicht?
Das hat mehrere Gründe. Auch aufbauend auf dem, was Frau Böhm gesagt hat, würde ich noch ergänzen, dass wir mit dem Sudan leider eine Art Storytelling-Problem haben. Wir haben eine Kriegskonstellation, die für sich relativ ungewohnt ist, auch für andere Militärdiktaturen mit einer ähnlichen Vorgeschichte wie dem Sudan. Auch etwas, mit dem man sich auf sozialen Medien vielleicht gar nicht so identifizieren kann, weil man nicht klar zwischen Gut und Böse unter den Konfliktakteuren im engeren Sinne unterscheiden kann. Also Gut und Böse im Sinne von eine Autokratie kämpft gegen eine Demokratie oder ein Staat kämpft gegen einen anderen Staat. Es ist eine innenpolitische Angelegenheit, zumindest startete das so. Und eine zwischen zwei Streitkräften in einem Staat. Und das war gerade zu Beginn des Krieges eine Konstellation, für der auch Experten lange keinen guten Begriff hatten, keine Erfahrungswerte, auf die man zurückgreifen kann. Und so schlimm das klingt, ist das auch keine Konstellation, die man gut für Social Media Content herunterbrechen kann, dass das eben in sozialen Medien greift, dass man damit eben auch die Generationen greift, die den politischen Willen haben, sich zu organisieren, auf die Straße dafür zu gehen und dann auch eine gewisse Sprachbarriere in der Region. Also da kommt viel zusammen.
Haben wir uns vielleicht auch zu sehr daran gewöhnt, dass sich in Afrika immer irgendwer bekriegt, dass das Morden hier besonders grausam ist und wir deshalb gleichgültig werden, in Somalia, Ruanda, Kongo und eben jetzt im Sudan?
Absolut. Das ist etwas, das man auch in der Berichterstattung immer wieder feststellt. Es ist eine gewisse Normalisierung da, dieses Leids. Und oft auch gar keine Abgrenzung oder kaum eine Wahrnehmung, dass das ein neuer und anderer Konflikt ist. Man hat im Sudan immer irgendwie Bürgerkriege im Kopf, die alten Bilder aus Darfur vor 20 Jahren, dass viele gar nicht wirklich verstanden haben oder wissen, dass es jetzt gerade um Konflikt geht, der anders ist als die anderen Bürgerkriege, die es im Sudan gegeben hat und auch mit ganz anderen Ramifikationen.
Herr Deckert, in der Vergangenheit hat sich ja gezeigt, das reine Zuschauen bei solchen Konflikten hat im Zweifel den Schaden immer vergrößert, ganz gleich, ob in Somalia, in Kongo, in Mali, Libyen oder jetzt im Sudan. Solche Staaten werden zu Brutstätten von Islamismus und Terror, der riesige Flüchtlingswellen in Gang setzt. Frau Böhm hat es eben ja schon auch angedeutet. Hat die Welt nichts gelernt?
Ja, das könnte man meinen tatsächlich. Dabei gibt es durchaus Möglichkeiten zu helfen und es gibt da konkrete Ansatzpunkte. Ich weise immer darauf hin, dass das jetzt kein Stammeskrieg ist, wie man das manchmal liest, also à la Karl May quasi, der übrigens auch über den Sudan geschrieben hat, sondern er findet in einem globalen Kontext statt. Und über diesen Kontext sind auch wir direkt damit verbunden und haben auch Einflussmöglichkeiten. Und bislang fehlt da allerdings der politische Wille dazu. Und ich würde einem ganz bisschen widersprechen, was Sie vorhin gesagt haben. Es hat sich ja doch was geändert. Es gibt schon ein paar Demonstrationen. Das Thema dringt so langsam durch. Es gab letzte Woche eine Aktuelle Stunde im Bundestag. Die Staatsministerin aus dem Auswärtigen Amt, Serap Güler, war in der vorvergangenen Woche in der Region. Also es ändert sich ein bisschen was, aber beileibe noch nicht genug, leider.
Ich lese bei Ihnen, dass gerade auch Deutschland mitverantwortlich ist für die Kriege der letzten Jahre, auch im Sudan. Können Sie schon mal ganz kurz andeuten, warum?
Das ist natürlich eine lange Geschichte, aber die Kurzversion ist eigentlich die, dass der Sudan der erste Testfall geworden ist nach seiner Unabhängigkeit 1956 für die Bonner Hallstein-Doktrin. Und die besagte eigentlich, dass man unter allen Umständen der DDR die internationale Anerkennung und diplomatische Legitimation verwehren sollte. Und der Sudan als Hinterhof Ägyptens war da geostrategisch sehr wichtig. Und die alte Bundesrepublik hat also während des gesamten Kalten Krieges, den wir einen Kalten Krieg nennen, der aber dort ein heißer Krieg war, das Militär im Sudan überhaupt erst so aufgerüstet mit modernen Waffen, mit einer Munitionsfabrik, mit LKW-Fuhrparks und so weiter und so fort, Trainingsprogramm, aber auch den Geheimdienstapparat und die Polizei, also sprich den Unterdrückungsapparat. Und diese Waffen kursieren teilweise heute noch. Und damit hat eigentlich Deutschland die historische Verantwortung für das, was in der Sudan-Forschung die Militarisierung des politischen Marktplatzes genannt wird. Und das bedeutet im Prinzip, dass man heutzutage im Sudan eigentlich nur Zugang zu Machtressourcen bekommt, wenn man eine bewaffnete Streitmacht hinter sich schart. Und das ist also das Dilemma, in dem sich der Sudan heute befindet. Und das ist zu einem guten Teil auch ein Erbe dieser deutsch-deutschen Auseinandersetzung und übrigens auch teilweise ein Nazi-Erbe, denn es waren Alt-Nazis, die dort führende Rollen gespielt haben.
Schauen wir auf den aktuellen Konflikt. Zwei Generäle, zwei Kriegsparteien, hier die sudanesische Armee im Nordosten des Landes mit dem Stützpunkt am Roten Meer, angeführt von Armeechef Abdel Fattah al-Burhan, im Südwesten in der Region Darfur, die sogenannte RSF-Miliz unter Mohamed Hamdan Daglo. Beide waren einst Verbündete, heute sind sie Gegner, die seit zwei Jahren um die Macht im Sudan kämpfen, aber nie so brutal wie jetzt. Frau Böhm, erklären Sie uns ganz kurz, was geschieht da gerade? Warum ist der ohnehin grausame Krieg noch einmal mehr eskaliert in den letzten Wochen und Monaten?
Wir sollten vielleicht noch mal kurz zurückblicken auf ein absolut positives Ereignis im Sudan, was leider Gottes auch hier in unserer Berichterstattung oder Wahrnehmung in Vergessenheit geraten ist, nämlich die demokratische Revolution von 2018-2019. Das war wirklich ein historisches Ereignis. Manche finden das übertrieben. Ich vergleiche das durchaus auch mit den Demonstrationen, die hier letztlich zum Mauerfall geführt haben. Damals wurden aufgrund von Massenprotesten, sehr gut organisierten Aktionen, wurde der damalige Diktator Omar al-Bashir gestürzt. Gestürzt haben ihn tatsächlich seine beiden Schützlinge sozusagen, nämlich die bereits erwähnten, der eine der Führer der RSF, Mohamed Hamdan Daglo, und der Armeechef Abdel Fattah al-Burhan. dieses kleine Window of Opportunity eines Übergangs zu einem demokratischeren Sudan wurde dann 2021 zerstört, indem beide zusammen, Dagalo und Burhan, geputscht haben. Und von da an waren sie gewissermaßen diejenigen, die sich jetzt irgendwie die Beute dieses Staates aufteilen mussten. Es sind ja beides auch bewaffnete Einheiten, Streitkräfte und Paramilitärs, die enorme ökonomische Imperien hinter sich versammelt haben und um Macht und Einfluss kämpften. Und als es dann an den Punkt kam, zu überlegen, wie soll das weitergehen, kann die paramilitärische Gruppe in die Armee eingegliedert werden, da ist dieser Machtkampf letztlich dann eskaliert in einen offenen Krieg. Der ist insofern besonders, als er in der Hauptstadt angefangen hat. Die anderen Kriege haben sich immer in der sogenannten Peripherie abgespielt. Und von da hat er dann eben auch eine katastrophale Wirkung erzeugt. Und es ist auch nicht so, dass die Welt nicht hinschaut. Ich bin auch immer so ein bisschen, horche auf, wenn Leute vom vergessenen Krieg sprechen. Das ist er ja nicht, sondern es wird ja massiv interveniert von außen, aber eben in einem destruktiven Sinn.
Auf jeden Fall. Also gerade wenn wir auf die Geschichte gucken, ist es auch wichtig, um überhaupt auf diese Konstellation zu kommen, die wir jetzt haben, zu erwähnen, dass der Sudan das putschanfälligste Land auf dem afrikanischen Kontinent ist, nämlich mit mehr als 17 Putschversuchen seit Unabhängigkeit. Und das bedeutet, dass diese demokratischen Episoden bzw. jeder Regimewechsel im Sudan durch eine militärische Intervention forciert und abgebrochen wurde. Und das hinterlässt enorme Spuren. Auch die Konstellation, die wir jetzt haben mit der paramilitärischen Rapid Support Forces und den Sudan Armed Forces. Das ist ein Resultat einer Politik, Omar al-Bashirs, sich gegen weitere Putschversuche abzusichern. Denn wer durch einen Putsch an die Macht kommt, wie im Fall von Omar al-Bashir, wird sehr wahrscheinlich auch wieder herausgeputscht. Und da ist eine wichtige Strategie zur Abwehr, immer in unterschiedliche Streitkräfte zu investieren und den Sicherheitsapparat künstlich aufzuteilen. Und so wurden die Rapid Support Forces, die als Miliz zunächst in Darfur entstanden sind, die Janjaweed damals, in den Staat integriert und weiter aufgebaut.
Und RSF und die Armee, sie gehen jetzt aufeinander los. Herr Deckert, wie ist die extreme Brutalität zu erklären, mit der dieser Krieg jetzt geführt wird? Ich will es nochmal kurz zusammenfassen. Vergangene Woche haben die RSF die Großstadt Al-Fashir eingenommen, die letzte Bastion der Armee in der Region Darfur. Die Miliz soll tausende Zivilisten getötet haben, 450 offenbar allein in einem Krankenhaus. Die Taten sind auf Social Media geteilt worden. Rund 200.000 Menschen sind jetzt in der eroberten Stadt den RSF ausgeliefert. Warum metzelt die Miliz wahllos nieder?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich denke, dass das auch eine Mischung aus Motiven ist. Also diese Belagerung von Al-Fashir war auch für die RSF-Milizen sehr verlustreich. Das war sozusagen ein menschlicher Fleischwolf. Sie haben darüber auch eben die zuvor eroberten Gebiete in anderen Landesteilen, unter anderem die Hauptstadt Khartoum, verloren. Da hat sich sicherlich viel Hass angestaut. Es kommt natürlich auch so etwas dazu wie ein interner Rassismus, das sehen wir ganz deutlich. Der ist auch ein Erbe des Sklavenhandels, der mitspielt in den innersudanesischen Rassismen, wo also abgestuft wird, durchaus auch nach Hautfarbe. Also die RSF lesen sich selber als Araber, das kann man debattieren, ob dem jetzt wirklich so ist. Und ich möchte noch dazu sagen, also dieses Massaker, was wir jetzt in Al-Fashir sehen und zum Beispiel das Humanitarian Research Lab der Yale-Universität geht mittlerweile von zehntausenden Opfern aus. Und wir haben da schon vor 2 Jahren gesehen in der Westdarfur bei El Janaina, der Hauptstadt dieses Teilstaates, wo also nach UN-Schätzungen bis zu 15.000 Menschen systematisch massakriert worden sind. Das wäre also das Doppelte der Zahl der Todesopfer etwa von dem Srebrenica-Massaker von vor 30 Jahren. Mhm. Also wir sehen hier ein Muster und müssen befürchten, dass dies auch weitergeht.
Mhm. Frau Böhm, die RSF waren mal eine Truppe von Kamelreitern. Heute ist sie eine hochgerüstete, moderne Armee, die regelmäßig Drohnen zum Einsatz bringt. Darunter Drohnen, die hunderte Kilometer zurücklegen können. Wie gemacht also für einen großflächigen Staat wie dem Sudan? Welchen Einfluss haben solche modernen Waffensysteme auf die Kriegsführung?
Sie tragen jedenfalls dazu bei, dass der Krieg massiv verlängert wird. Und sie tragen auch dazu bei, dass er quasi in Regionen, die als vergleichsweise sicher gelten, jederzeit hineingetragen werden kann. Es gab ja diesen Vorfall, wenn ich mich richtig erinnere, kurz nach dem Fall von Khartoum oder kurz nachdem die RSF aus Khartoum wieder vertrieben worden waren und man das als Kriegswende zugunsten der Armee interpretiert hatte, ist tatsächlich dann Drohnenangriffe der RSF auf die Hafenstadt Port Sudan gegeben hat, die ja momentan immer noch der Hauptsitz der Armee und der mit ihr verbündeten oder von ihr sozusagen gesteuerten Regierung ist. Und tatsächlich spielen, aber das erleben wir natürlich weltweit in allen möglichen Konflikten, ganz massiv auch in der Ukraine, Drohnen auch in diesem Krieg eine ganz große Rolle. Ich glaube, ein wichtiger Punkt, den ich gerne noch anführen würde, Herr Deckert hatte ja schon erwähnt, dass viele RSF-Kämpfer in ihren Videos eben auch ihre vermeintliche Diskriminierung deutlich machen. Aber es ist tatsächlich so, dass die Geschichte der RSF, die aus diesen Reitermilizen hervorgegangen sind, es mit sich gebracht hat, dass viele derer, die sich daran beteiligen, sich tatsächlich von Zentrum, von der Hauptstadt, von der Elite, auch der militärisch ausgebildeten Elite, immer als diejenigen behandelt gefühlt haben, die gewissermaßen die mörderische Drecksarbeit machen, die nicht gebildet sind, die man eben mal so anheuern kann. Das erklärt zum Teil auch, glaube ich, die wahnsinnige Brutalität und die Lust am Plündern, die die RSF in Khartoum an den Tag gelegt hat. Und es ist aber immer auch ganz wichtig, darauf hinzuweisen, dass eben auch die andere Seite Kriegsverbrechen begeht. Also gegen die Armee sind jetzt gerade Vorwürfe laut geworden, dass sie in einigen Einsätzen Giftgas eingesetzt hat. Und ich habe manchmal auch das Gefühl, ich weiß nicht, ob die beiden anderen in der Runde das ähnlich sehen, diese absolute Rücksichts- und Skrupellosigkeit gegenüber der Zivilbevölkerung, ich empfinde das manchmal auch als eine Strafaktion für diese demokratische Revolution. Die kämpfen gegeneinander. Inzwischen sind sie auch mit zahlreichen Milizen verbündet auf beiden Seiten. Aber diese Brutalität ist auch irgendwo eine Rache dafür, dass sie beinahe entmachtet worden wären.
Ich sehe das ein bisschen anders. In dem Fall ist es unglaublich wichtig zu erwähnen, wo die landesweit wichtigsten Ressourcen verteilt sind im Land, an denen auch gerade die Rapid Support Forces interessiert sind. Das sind Gold und das sind Gummi Arabicum. Und beides vorwiegend verteilt in der Peripherie, genau da, wo Minderheiten sich aufhalten. Das heißt, man hat eine Vermischung von einem sehr konkreten wirtschaftlich-finanziellen Bestreben, diese Ressourcen direkt kontrollieren zu können, direkt ausbeuten zu können und nutzt da auch sehr gerne rassistische Ideologien, um weiterhin die lokale Bevölkerung an der Teilnahme an diesen Ressourcen auszugrenzen. Und das war etwas, das zieht sich durch die ganze Geschichte des Sudans, dass die zentrale Regierung alleine diese Ressourcen verwaltet. Und Gold und Gummi Arabicum sind auch Ressourcen, die für die Zentralregierung deswegen besonders wichtig sind, weil mit der Abspaltung des Südsudans vorige Ölvorkommen auch verloren gegangen sind. Das heißt, beide Seiten hängen extrem an diesen Ressourcen, die da verteilt sind in Darfur und nutzen alles an Mitteln und Wegen, um weiterhin daran zu kommen.
Mhm. Herr Deckert, 2 Jahre dauert dieser Krieg jetzt schon und offenbar gehen beiden Seiten weder Geld noch Waffen aus, was eben auch daran liegt, dass sie aus dem Ausland unterstützt werden mit Geld, Hightech-Waffen und Munition. Die SAF, also die Armee etwa von Ägypten, Saudi-Arabien und der Türkei, die RSF offenbar gezielt von den Vereinigten Arabischen Emiraten, zum Beispiel mit Drohnen, gebaut in China unter anderem. Das ist für uns schwer zu verstehen. Warum mischen diese Staaten mit und ziehen den Krieg damit immer weiter in die Länge?
Die Motive sind sehr komplex. Also gerade im Fall der Emirate kann man sie zu einem Teil rational erklären. Da geht es also um geostrategische Interessen. Wie gesagt, Zugang zu Häfen am Roten Meer. Das sieht man also an der gesamten afrikanischen Ostküste. Zugang zu Märkten im Fall von Sudan, aber auch landwirtschaftlicher Nachschub für die Golfmonarchien. Aber ich denke, es geht auch darüber hinaus. Es ist so ein Motiv der Hybris, also eines Größenwahns eigentlich. Man macht es, weil man es kann. Und es geht um Konkurrenz zwischen den Golfmonarchien. Saudi-Arabien ist natürlich übermächtig auf der arabischen Halbinsel. Die Emirate versuchen sich dort zu emanzipieren und sie bekommen aber eben auch sozusagen eine Carte Blanche, einen Persilschein, einen Freifahrtschein, eigentlich zu machen, was sie wollen. Denn kein westliches Land hat bisher den politischen Willen aufgebracht, öffentlich wirklich die Rolle der Vereinigten Arabischen Emirate zu kritisieren.
Frau Böhm, ich lese jetzt oft, ohne die Vereinigten Arabischen Emirate wäre der Krieg schon längst vorbei. Sind die Bösen, die Friedensverhinderer, ausschließlich dort zu suchen?
Ja, das ist ein bisschen zu einfach. Mhm. Ich glaube, ohne die Unterstützung der Vereinigten Arabischen Emirate wäre der Krieg wahrscheinlich nicht in dem Stadium, in dem er jetzt ist, wobei auch die andere Seite ja ihrerseits massiv unterstützt wird, unter anderem offensichtlich aus Ägypten. Das ist ja auch, wie Herr Deckert schon gesagt hat, eine ganz eigenartige Melange mit Ägypten, der Türkei, dem Iran, offensichtlich auch ein bisschen Hilfe aus Katar. Da kommt wieder diese Golfkonkurrenz der kleineren Staaten mit ins Spiel. Also ich glaube nicht unbedingt, dass der Krieg damit vorbei wäre, aber er hätte vermutlich ohne dieses Befeuern, durch Waffenlieferungen, aber eben auch Geschäftsbeziehungen. Frau Ali hat bereits die enorm wichtige Bedeutung von Gold angesprochen. Dubai gilt als der Hauptumschlagplatz, nicht nur in der Region, sondern glaube ich auch als einer der Hauptumschlagplätze weltweit für legalen und illegalen Goldhandel. Also wenn all das eingedämmt würde oder eingestellt würde, dann wäre der Krieg wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob er zu Ende wäre, aber er würde auf sehr viel dünnerer, kleinerer Flamme vielleicht weitergehen. Und es gäbe tatsächlich die Möglichkeit, vielleicht über regionale Initiativen stärker wieder auf eine Befriedung hinzuarbeiten. Aber wie alle, ich glaube, da sind wir uns einig, die Rolle der VAE ist schon eine besondere. Und der Umstand, dass sie eben nicht öffentlich von westlichen Staaten zur Rechenschaft gezogen werden oder überhaupt benannt werden, hat halt damit zu tun, sie gelten als unsere Verbündete. Sie sind wichtig im Vermittlungsprozess im Nahen Osten, was den Gazakrieg und überhaupt das Verhältnis Israel-Palästina angeht. Und das erlaubt ihnen ja tatsächlich eine carte blanche momentan.
Es sind ja auch nicht nur die Vereinigten Arabischen Emirate, sondern Russland auf mehreren Wegen. Einmal über den Afrika-Korps, also ehemals die Wagner-Gruppe, als Söldner, genauso wie Khalifa Haftar in Libyen. Und eine wichtige Motivation hängt auch mit dem Gold zusammen. Nicht nur Gold als Ressource oder weil es wertvoll ist, sondern Gold als sanktionsresistente Währung, mit der man sich unabhängig machen kann vom internationalen Markt und von Sanktionen. Das heißt, man kann Gold dann auch für anderes weiter nutzen. Wir wissen beispielsweise, dass Russland auch den Krieg in der Ukraine mit Gold aus dem Sudan finanziert und dass die Vereinigten Arabischen Emirate da auch in einem Netzwerk kooperieren, also auch mit Khalifa Haftar und Russland im Schmuggel von Gold aus dem Land heraus.
Herr Deckert, ich habe bei Ihnen noch einen interessanten Punkt gefunden. Es geht, sagen Sie, im Sudan nicht nur um politische Macht, nicht nur um Gold und andere Ressourcen, um landwirtschaftliche Flächen. Es geht um Verteilungskämpfe. Sie sagen sogar, da findet gerade ein erster echter Klimakrieg statt. Und an solche Kriege müssen wir uns gewöhnen?
Ja, also dieser Krieg ist von Darfur auf den Rest des Landes übergeschwappt. Und wenn man sich das genau anschaut, dann ist es eben so, dass in Darfur seit den 1970er, 80er Jahren schwere Dürren herrschen, in deren Verlauf große Teile der landwirtschaftlich nutzbaren Flächen unwiederbringlich verloren gegangen sind. Und dadurch ist diese Konkurrenz zwischen Viehnomaden und Kleinbauern sehr stark eskaliert. Dann gab es immer mehr Waffen, sodass also traditionelle Mediationsmechanismen nicht mehr greifen konnten. Und hinzu kam auch die Verschuldungskrise. Der Sudan ist seit den 1970er Jahren durch gescheiterte Entwicklungsprojekte hoch verschuldet, eines der am höchsten verschuldeten Länder der Welt. Und die verschiedenen Regime in Khartoum haben immer versucht, harte Devisen zu erwirtschaften, indem sie eben den Export von Landwirtschaftserzeugnissen gepusht haben. Also das ist aus Darfur insbesondere Vieh, Kamele, Kühe, Ziegen und so weiter. Und aus dem Bereich südlich von Khartoum sind es vor allen Dingen pflanzliche Erzeugnisse. Und man kann sich das sehr leicht vorstellen. Also in den Emiraten oder in Saudi-Arabien, da wächst nicht so viel außer Blattgold bedeckten Wolkenkratzern. Das heißt, sie müssen irgendwo ihre Ernährungssicherheit auch sicherstellen. Und da ist der Sudan traditionell die Kornkammer der Region. Und das ist also ein großer Faktor. Zu einem großen Teil doch auch bedingt durch den globalen Klimawandel, durch die globale Klimakatastrophe, an der natürlich die Menschen in Darfur selber den wenigsten Anteil haben.
Ich würde das sogar schärfer formulieren. Die Rapid Support Forces sind ja im Laufe des Krieges auch in den Brotkorb Sudans eingefallen und haben eine Strategie benutzt, die sich Scorched Earth nennt. Verbrannte Erde, mit der bewusst die Umwelt zerstört wurde. Ernten wurden niedergebrannt, Felder gerodet und es ging dann noch weiter. Man hat auch Landwirte ermordet, genauso wie landwirtschaftliches Gerät zerstört, um die Bevölkerung in eine totale Abhängigkeit zu drängen. Also die humanitären Auswirkungen und Ramifikationen davon sind dem Klimawandel geschuldet. Es ist auch Teil der Kriegsführung, die Bevölkerung abhängig zu machen.
Sie hören SWR Kultur, das Forum. Und da reden wir heute über den Krieg im Sudan. Was muss die Weltgemeinschaft jetzt tun? Mit der Konfliktforscherin Hagar Ali, sie hat eben gesprochen, dem Sudan-Analysten Roman Deckert und der Journalistin Andrea Böhm von der Wochenzeitung Die Zeit. Frau Böhm, es gibt die sogenannte Quad-Initiative, bestehend aus den USA, Ägypten, Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Was hat diese Initiative bisher ausrichten können? Oder ich will anders fragen, was kann so eine Gruppe überhaupt bewirken, wenn ihre Mitglieder offen oder heimlich die verschiedenen Kriegsparteien unterstützen?
Ja, das fragen sich viele Sudanesinnen und Sudanesen auch, die äußerst frustriert und wütend zum Teil auf diese Initiative reagieren. Sie wird mit vorangetrieben von Donald Trumps Afrika-Sondergesandten, wenn man ihn so nennen will, Nabi Boulos. Das ist der Schwiegervater seiner Tochter Tiffany. Der hat sich allerdings tatsächlich auf dem Kontinent als recht umtriebig erwiesen. Er macht ganz in der Trumpschen Art und Weise, versucht er Friedensinitiativen oder Waffenstillstandsinitiativen voranzutreiben nach dem Modell des Deals, immer auch unter Berücksichtigung US-amerikanischer Rohstoffinteressen. Das hat er im Ostkongo versucht, da ist es ihm nicht gelungen. Das versucht er auch im Sudan. Dieser Quad-Initiative ist es im September allerdings tatsächlich gelungen, sich auf ein gemeinsames Statement zu einigen, in dem, ohne dass irgendwelche Namen genannt werden, alle vier gewissermaßen unterschreiben, dass Waffenlieferungen von außen zu unterbleiben haben, dass es einen humanitären Waffenstillstand geben soll und dass man also alles in seiner Macht Stehende tun soll, um diesen Krieg zu beenden. Das hat große Überraschung ausgelöst, bei mir, aber auch bei vielen anderen Sudan-Expertinnen und Experten. Und dann hatte man gehofft, dass im Zuge der UN-Generalversammlung wenige Wochen später quasi dieses Momentum genutzt wird, um so eine Art Roadmap zu erstellen. Dieses Momentum ist aber erstmal wieder verpufft und es ist dann natürlich erstmal komplett unterlaufen worden durch die Eroberung von Al-Fasher durch die RSF und durch die offensichtlichen Verbrechen, die dann dort verübt wurden. Es ist in der Tat eine sehr bizarre, wie soll man sagen, Konstellation, zumal interessanterweise kurz nach dem Fall von Al-Fasher das Wall Street Journal dann unter Berufung auf amerikanische Geheimdienste erstmals unter Nennung der Vereinigten Arabischen Emirate berichtet hat, wie die gerade in den vergangenen Monaten nochmal ihre Waffenlieferungen unter anderem extrem starke und mit extremer Feuerkraft versehene Drohnen an die RSF geliefert haben. Da wurde also das erste Mal so richtig mit dem Finger auf sie gezeigt.
Aber das klingt nach einem ziemlich zynischen Spiel, was da innerhalb der Quad-Gruppe gerade passiert, oder?
Auf jeden Fall. Gerade dadurch, dass in der Kriegssituation es keine absehbare Besserung gibt oder auch keine größere Wendung mehr antizipiert wird, ist der Sudan leider ein sehr lukrativer Absatzmarkt für Waffen, für Deals. Zum anderen macht ihn das aber auch nicht sonderlich wichtig. Also vieles von diesen Verhandlungen und auch Mediationsrunden, die wir um den Sudan bisher gesehen haben, waren selten für den Sudan und für die Menschen im Sudan zum Selbstzweck. Es war immer irgendwie eine andere Motivation. Man hat den Sudan immer irgendwie als Trittleiter für etwas anderes benutzt. Und da muss man auch sagen, das war schon unter der Biden-Administration so, als direkt zu Beginn des Krieges die USA und Saudi-Arabien den damals noch vielversprechendsten Friedensprozess geleitet hatten, den Jeddah-Prozess, der letzten Endes auch eher dafür gesorgt hat, dass die USA und Saudi-Arabien ihre bilateralen Beziehungen wieder aufnehmen, die ja nach der Ermordung des Journalisten Khashoggi recht eingeschlafen oder abgekühlt waren. War der Sudan ein glaubwürdiger Grund, sich mit einzubringen. Und das ist ähnlich für die Vereinigten Arabischen Emirate, die ja stark in die Kritik gekommen sind und jetzt eine gewisse Abstreitbarkeit brauchen, beziehungsweise auch einen Grund, sich wirklich in die Nähe der Rapid Support Forces zu begeben, die nicht so viel Kritik bekommt. Und ein Weg dafür ist es, sich über Mediationen einzubringen und sich weiter in der Nähe des Konfliktes zu halten.
Das ist übrigens auch die wie soll man sagen, uniforme Reaktion, die man bekommt, wenn man kritisch über die Vereinigten Arabischen Emirate schreibt. Dann gibt es sofort eine Mail, die alle Vorwürfe der Unterstützung irgendeiner Kriegspartei zurückweist und immer betont, dass sich die Vereinigten Arabischen Emirate an allen Mediationen und Friedensprozessen beteiligen.
Okay, der Name ist eben gefallen, Donald Trump. Alle Augen richten sich einmal mehr auf ihn, den selbsternannten Friedensbringer. Der steht jetzt natürlich vor einer schwierigen Aufgabe. Ne? Nur er kann Druck machen, dass der Krieg beendet wird. Aber gerade mit den involvierten Staaten im Nahen Mittleren Osten, mit Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, machen die USA ja auch Geschäfte, wie übrigens die Europäer ja auch. Kann das überhaupt gut gehen, Herr Deckert?
Ja, ich würde eben auch zunächst mal sagen, wir müssen vor der eigenen Haustür kehren, uns an die eigene Nase fassen und man muss sich das wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Also wenn man auf der Seite vom Auswärtigen Amt schaut zu den Beziehungen zwischen Deutschland und den Vereinigten Arabischen Emiraten, dann steht dort schwarz auf weiß, dass Deutschland eine strategische Partnerschaft mit den VAE pflegt und eben die Staatsministerin, als sie kürzlich in Abu Dhabi war, und ich sollte hinzufügen, dass ich das als Privatperson hier sage, hat dann auf LinkedIn beschworen, dass sie dort also bei Freunden Deutschlands und Europas zu Gast sei. Ja, und das ist natürlich, da fragt man sich schon, was bei allem Verständnis für Diplomatie und die damit verbundenen Nettigkeiten und Umgangsformen, welches Signal sendet das aus? Also ich kenne niemanden, der wirklich ernsthaft bestreitet, außer den Emiratis selber und den RSF, dass die Emirate eben die Hauptunterstützer der RSF sind und die RSF sind genozidal unterwegs, die VAE sind ihre Unterstützer. Ja, mit wem lässt man sich da ein? Ja, also wer sind da die Freunde und strategischen Partner? Und das gilt für Deutschland, das gilt aber auch für alle anderen westlichen Länder, für Großbritannien, für Frankreich. Ich selber wohne ja in der Schweiz und ich habe gerade gestern noch neueste Zahlen gesehen, dass also allein in den ersten 9 Monaten dieses Jahres die Schweiz Gold für 27 Millionen Franken, das sind also fast 30 Milliarden Euro, aus den Vereinigten Arabischen Emiraten importiert hat. Also wir hängen da direkt mit drin. Und da muss man jetzt gar nicht unbedingt nur auf die USA schauen, sondern Deutschland hat im vergangenen Jahr, also noch unter 2 grün geführten Ministerien, dem Auswärtigen Amt und dem Bundeswirtschaftsministerium, Rüstungsexporte für knapp 150 Millionen Euro an die Vereinigten Arabischen Emirate bewilligt. Und mindestens da könnte man also mal ein politisches Zeichen setzen und sagen, also bis hierhin und nicht weiter. Ihr müsst eure Politik mal ändern. Und die Emirate, das weiß man, sind eben sensibel für Reputationsverluste. Sie haben wahnsinnig viel Geld investiert in Sportswashing, Tourismwashing und so weiter, um dieses Glitzer-Image von Dubai und auch Abu Dhabi zu pflegen. Und da hat man einen Hebel, den man ansetzen könnte, aber man müsste es halt auch wollen.
Stimmen die beiden anderen dazu? Das Interesse ist gering, den Krieg zu beenden, weil alle ja Geschäfte machen. Zum Beispiel mit den Vereinigten Arabischen Emiraten?
Es wird immer beteuert, das war schon unter Annalena Baerbock so, das ist auch unter dem jetzigen Außenminister Badepul so, und die Reise der Staatsministerin Serap Güler in die Region wurde ja gerade erwähnt. Es wird beteuert, wie katastrophal man das findet, dass dieses humanitäre Desaster sich dort abspielt und dass der Krieg beendet. Also Worte gibt es genug. Wenn man aber konkret nachfragt, wie Herr Deckert auch schon gesagt hat, auch in einem Auswärtigen Amt, dann ist die Devise, die Vereinigten Arabischen Emirate sind unsere Freunde, auf Freunde übt man keinen Druck aus, mit denen bleibt man im Dialog. Und dann muss man sich jetzt im dritten Jahr dieses Krieges wirklich fragen, was hat dieser Dialog eigentlich gebracht? Und wir reden ja nicht nur um eine verhaltene Unterstützung einer Kriegspartei, sondern wie bereits erwähnt, wir reden davon, dass die Vereinigten Arabischen Emirate eine Kriegspartei unterstützen, die ganz offensichtlich dabei ist, den zweiten Genozid zu begehen. Wir haben vorhin gerade gesprochen von dem, was nach dem Fall der darfurischen Stadt El Geneina passiert ist. Das wurde in der Tat von den USA als genozidale Kampagne eingestuft. Und wenn man sich anguckt, welche völkerrechtlichen Verpflichtungen sich eigentlich aus der Gefahr eines Völkermordes ergeben, der Gefahr, ne? Er muss nicht konstatiert und bewiesen worden sein aus der Gefahr, dann muss eine völlig andere Außenpolitik angewandt werden.
Also ich muss auch sagen, ich habe aus der alten Bundesregierung immer wieder gehört, so ja, also wenn man Einfluss behalten will auf die Vereinigten Arabischen Emirate, dann muss man das halt hinter verschlossenen Türen tun, damit die nicht das Gesicht verlieren, sonst ist das kontraproduktiv. Und man muss einfach konstatieren, nach 2 Jahren, das hat nichts gebracht. Ich verstehe schon, dass die neue Bundesregierung es vielleicht auch erstmal diskret versuchen will, aber offensichtlich ist das nicht der Weg. Also die Emirate sind nicht mit konventioneller Diplomatie zu bekommen und da muss man sich einfach doch auch fragen, ja, also die Bundesregierung hat den Anspruch, eine wertegeleitete Interessenspolitik zu machen. Und was für Werte sind denn das dann eigentlich? Und Interessenspolitik, ja, also in Deutschland scheint es irgendwie kein anderes Thema zu geben als Migration und Flucht. Und da haben wir nun wirklich die größte Fluchtkrise der Welt, nicht so weit entfernt. Und alle beschwören immer in Sonntagsreden, ja, wir müssen Fluchtursachen bekämpfen. Und dann ist man ein strategischer Partner und Freund mit dem Hauptkriegstreiber und Mitverursacher dieser größten Fluchtkrise der Welt. Also das passt offensichtlich nicht zusammen und das merken auch die Leute, dass das natürlich geheuchelt ist.
Okay, Frau Ali, können wir es dann versuchen, ein bisschen konkreter zu fassen? Wie kann der Krieg beendet werden? Was kann, was muss die Weltgemeinschaft jetzt tun? Haben wir diese Sendung genannt? Haben Sie denn eine Idee, wie aus diesem Dilemma herauszukommen ist?
Da gibt es mehrere Hebel, aber als erstes erstmal anzuerkennen, dass wir uns jetzt wirklich nicht als Held aufspielen können und die Gewalt direkt stoppen können. Das Einzige, was wirklich die Gewalt gegen die Zivilisten stoppt, ist Boots on the Ground, ist wirklich humanitäre Bufferzonen, Schutzzonen, es sind bewaffnete Eskorte von Fluchtbewegungen, die man hat. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, sind wir gerade leider nicht mehr in dem Zeitgeist, in dem viel Interesse oder viel Priorität besteht für solche friedensbildenden Einsätze, wie wir sie in den letzten Jahren in der Region hatten. Da sind ja auch seit 2024 US-amerikanische Truppen im Sahel, ebenso wie die Bundeswehr und französische Truppen abgezogen. Und unsere Sicherheitsprioritäten haben sich da anders hin verschoben. Auch ein Hebel, den man hätte, den man betätigen könnte oder mehr betätigen könnte, als den wir tun, ist die humanitäre Hilfe. Und da wurde mehrmals von den UN beklagt, dass die humanitäre Hilfe, die wir jetzt bräuchten, zur Schadensbegrenzung. Also im Grunde genommen das Einzige, was wirklich noch in diesem Konflikt bleibt, dass sie massiv unterfinanziert ist. Dass gerade einmal 23% der benötigten humanitären Hilfe oder Finanzierung der humanitären Hilfe für den Sudan finanziert sind. Und da muss man auch unbedingt erwähnen, was ein unfassbar schädlicher Trend gewesen ist, ist die Abwicklung der US-amerikanischen Entwicklungsbehörde USAID, die unglaublich viele Projekte in der Region, auch in der Diaspora um den Sudan herum mitfinanziert hat. Zwischen 50% und 70% finanzielle Abhängigkeiten hatten wir davon. Und auch unsere Bundesregierung hat die Priorisierung für Entwicklungszusammenarbeit enorm heruntergeschraubt, auch im Kontext dieser Migrationsdebatte, weil man damit keine Wähler so wirklich gewinnen kann. Mhm. Und das ist gerade bei den einzigen Mitteln, die uns wirklich noch bleiben in dieser Schadensbegrenzung, ein enorm wichtiger Hebel, den wir nicht betätigen, weil das gerade nicht in Wahlprogramme passt oder weil man damit keine Wähler bekommt.
Stimmen Sie dazu, Frau Böhm? Letztlich läuft es dann doch nur in Anführungszeichen auf humanitäre Hilfe hinaus? Also 13 Millionen Menschen auf der Flucht, große Teile der Bevölkerung leiden Hunger. Was wird aus ihnen? Wohin sollen sie gehen?
Nein, es läuft natürlich nicht nur auf humanitäre Hilfe hinaus. Also Sie hatten ja angesprochen, den ersten Darfur-Krieg von vor 20 Jahren. Da gab es ja eine andere internationale Aufmerksamkeit. Im Rückblick ist das alles mit Vorsicht zu genießen. Die Save Darfur-Campaign, da hat sich die Hollywood-Präminenz eingesetzt. Da gab es dann Sanktionen gegen das Regime, am Ende sogar eine Blauhelm-Mission. Kann man streiten, wie viel die am Ende gebracht hat. Aber da hat tatsächlich ein internationaler Druck dafür gesorgt, dass dann auch ein politischer Druck, in dem Fall auch von Seiten der USA, aber auch anderen Ländern entstanden ist. Das sehen Sie heute nicht, darüber haben wir schon gesprochen. Donald Trump ist momentan eher bereit, Nigeria militärisch anzugreifen, weil ihm die evangelikalen Christen im eigenen Land einreden, dass dort ein Völkermord an Christen verübt wird, was nicht stimmt, als sich mit wirklichem Nachdruck einzusetzen dafür, dass die Gewalt im Sudan gestoppt wird. Ich glaube trotzdem, dass über politische Druckmittel, über öffentliches Anprangern, Reputationsverlust ist eine große Angst, gerade der Golfstaaten, wenn es um den Sudankrieg geht, dass damit tatsächlich auch über die humanitäre Hilfe hinaus etwas ausgelöst und bewirkt werden könnte. Aber es ist natürlich ein Skandal, dass diese größte humanitäre Katastrophe, die permanent auch beweint und bedauert wird, dann in einer solchen Art und Weise unterfinanziert ist. Es ist ja auch nicht so, dass die Sudanesinnen und Sudanesen hilflose Opfer sind. Aus dieser wirklich bewundernswerten Demokratiebewegung ist ja interessanterweise eine lokale humanitäre Hilfsbewegung hervorgegangen. Also es gibt diese lokalen Initiativen, die es auf wirklich bewundernswerte Weise geschafft haben, von Tag 1 des Krieges an so etwas wie eine Basis-Nothilfe für die eigene Bevölkerung, wo immer möglich, aufrechtzuerhalten. Also zu einem Zeitpunkt, wo sich die meisten, die UN und die meisten Hilfsorganisationen entweder ganz aus dem Sudan zurückgezogen haben oder eben alle nach Port-Sudan gegangen sind. Und denen fehlt es an Geld. Und dann wird immer wieder gesagt, ja, solche Gruppen, die man nicht evaluieren kann, die nirgendwo registriert sind, zu unterstützen, das ist haushaltstechnisch so schwierig. Da denke ich mir, also mein Gott, also wenn man dann will, dann kann man das auch, ja. Und das sind wirklich, also von denen hängt das Leben so vieler Zivilisten und Zivilistinnen ab.
Herr Deckert, humanitäre Hilfe, internationaler Druck, geht noch mehr. Blauhelme entsenden, fiel vorhin das Stichwort, internationale Truppen, ist das alles denkbar?
Ich bin da skeptisch, was so eine Blauhelm-Mission angeht, aus den Erfahrungen, die wir hatten in Darfur. Das hat eigentlich ziemlich wenig gebracht. Aber ich würde auch gerne anschließen an das, was Frau Böhm gerade gesagt hat, weil es uns das Phänomen gibt, was im Fachjargon Sudan-Fatigue heißt. Also, dass die Leute einfach mal denken, ach, im Sudan sind immer diese schlimmen Nachrichten und das ist eigentlich immer das Gleiche, das wird sich nie ändern. Und da würde ich auch betonen, dass es durchaus diese Hoffnungsschema gibt, also die Zivilgesellschaft, die eben mal eine stolze Tradition hat und jetzt wirklich für das Überleben weiter Teile der Bevölkerung sorgt. Und ich möchte auch gerne mit einem Appell noch hinzufügen, dass auch wir Einzelne uns engagieren können. Also ich war gerade kürzlich noch im Bundesarchiv Militärarchiv in Freiburg im Breisgau und habe einfach gesehen, wie dort die Zuschriften einfacher Bürgerinnen und Bürger von Kircheninitiativen und so weiter, die gegen die Kooperation zwischen der Bundeswehr und der sudanesischen Armee protestiert haben, wie das wirklich Druck ausgeübt hat auf die Politik. Also man kann etwas machen, wenn man sich an seine Bundestagsabgeordneten wendet und auf ähnliche Art und Weise selber Druck ausübt, damit dieser politische Druck ausübt. Letztlich gibt es nur eine politische Lösung im Sudan. Die Geschichte zeigt, dass es keine Lösung auf dem Schlachtfeld gibt. Es muss irgendwie eine Verhandlungslösung geben und dann muss vor allen Dingen irgendwann die Armee zurück in ihre Baracken und einfach die Politik der Zivilgesellschaft überlassen. Aber dafür müssen sich eben die regionalen Vormächte raushalten und der Westen muss Druck ausüben, dass sich diese demokratiefeindlichen Mächte aus dem Sudan raushalten. Und das ist die langfristige Lösung für diesen Konflikt.
Und das ist schon fast das Schlusswort in dieser Sendung. Ich will vielleicht noch eines hinzufügen. Anfang Dezember wird in Stockholm der Right Livelihood Award vergeben, der alternative Nobelpreis. Er geht in diesem Jahr an die Organisation Emergency Response Rooms, ein landesweites Netzwerk lokaler Selbsthilfegruppen im Sudan. Es hat seit Kriegsbeginn Millionen Menschen mit Nahrung und Medikamenten versorgt, hat zerbombte Krankenhäuser wieder aufgebaut und Fluchtwege für Zivilisten gesichert. Besser kann man diesen Preis derzeit wohl nicht vergeben, aber auch diesem Netzwerk gehen die Mittel aus. Was kann die Weltgemeinschaft tun, haben wir diese Sendung genannt. Ich will vielleicht ganz kurz zum Abschluss fragen, was kann den Menschen im Sudan derzeit überhaupt helfen, Frau Böhm?
Internationale Aufmerksamkeit, finanzielle Hilfe für die bereits erwähnten Emergency Response Rooms und andere lokale Initiativen. Ich glaube, was Ihnen helfen kann, ist eine liberale Vergabe von Visa, gerade für sudanesische Aktivistinnen und Aktivisten, die ins Exil müssen. Auch das ist politisch nicht populär, wäre aber wirklich etwas, worum sich Deutschland verstärkter kümmern könnte. Und in der Tat, der Versuch in einer sehr viel deutlicheren als bisher erfolgten Form Druck auf Kriegstreiber auszuüben. Da haben wir die betreffenden Länder bereits genannt. Und in der Tat müsste man sich dann auch überlegen, inwieweit man strategische Partnerschaften mit Ländern fortsetzen möchte, die nachweislich Kriegsparteien unterstützen, die des Genozids verdächtigt werden.
Wir sollten da aber auch unbedingt Erwartungsmanagement betreiben, denn was jetzt im Sudan zusammenkommt, das sind nicht nur die Versäumnisse der letzten 2 Jahre, es sind Versäumnisse auch der letzten 20 Jahre. Das größte Gefahrenpotenzial für Zivilisten, die wir vor Ort haben, sind nicht unbedingt nur die neuen Waffen, die in das Land kommen, es sind Waffen, die schon seit Jahrzehnten in Umlauf gegangen sind. Und wenn wir Druck ausüben auf Embargos, müssen wir uns auch darauf einstellen, dass es eine lange Zeit brauchen wird, bis die wirklich wirken. Das heißt, zusätzlich zur Aufmerksamkeit, die der Sudan ja punktuell bekommt, ist es unglaublich wichtig, am Ball zu bleiben und vor allem konsistent und langfristig zu denken.
Massenmord im Sudan, was kann die Weltgemeinschaft tun? Das war das Thema heute im Forum hier bei SWR Kultur und es haben diskutiert Hage Ali, Konfliktforscherin am GIGA-Institut für Global- und Regionalstudien in Hamburg, der Historiker und Sudan-Analyst Roman Deckert in Genf und die Journalistin Andrea Böhm von der Wochenzeitung Die Zeit. Ihnen dreien herzlichen Dank für diese Diskussion und Ihnen allen fürs Zuhören. Mein Name ist Gregor Popsch.